Hallo zusammen, Folge Nummer 32 ist da. Jetzt endlich wieder mit massenkompatiblen Themen, die für ein breiteres Publikum geeignet sind als letztes Mal. Und hi Henning.
Moin.
Hallo Sebastian.
Hallo.
Auch wieder zu dritt natürlich bei der Gelegenheit. Und ja, wir brauchen eigentlich gar nichts großartig zu erwähnen, bevor wir direkt mit den Trailern loslegen, denke ich. Und Trailer Nummer 1 ist Life as We Know It. Mit Josh Duhamel und Katherine Heigl. Tja, ist so ein Sunny Boy und naja, sie ist eben die aus Grey's Anatomy. Ist jetzt auch nicht so die super Ultra-Schauspielerin, aber guckt ganz nett aus. Also insofern ein ganz passendes Pärchen. Und der Film bewegt sich dann auch auf dem Niveau, das man erwartet, zumindest was der Trailer so hergibt. Worum geht's? Die zwei haben ein Date, ist aber ganz entsetzlich und sie hoffen, sich nie wieder sehen zu müssen. Aber sie haben ganz tolle Freunde, die haben ein Kind und setzen im Testament fest, sollten sie zufällig beide sterben, dann müssen die beiden sich um das Kind kümmern. Und das passiert natürlich dann auch prompt. Das ist also eigentlich erst schon mal ein relativ trauriger Beginn für so einen Film, ne? Die Eltern von dem Kind sterben beide. Und dann ist es aber eine Komödie. Weil eben diese zwei, die eigentlich gar nicht so recht miteinander auskommen, sich dann um dieses Kind kümmern müssen. Beziehungsweise müssen natürlich in Anführungsstrichen, das könnten sie auch ablehnen und ist dann beim Anwalt und der sagt, ja, er gibt auch die und die Alternative, aber sie fühlen sich natürlich moralisch verpflichtet und ziehen dann in das Haus mit dem Kind. Und naja, sind dann quasi eine Familie gezwungenermaßen. Und ja, da gibt es natürlich dann genug Gelegenheiten für irgendwelche schlechten Witze, ne?
Ja, aber so unlustig, wie es losging, also so blieb es auch irgendwie. Also ich fand es jetzt nicht wirklich witzig dafür, dass es eine total witzige Komödie sein soll, oder?
Nee. Ja. Ja, also nur total witzige Komödie würde ich gar nicht mal sagen. Ist schon so, ja
Rom-Com halt. Ne? Das Kind ist ja nicht da nur lustig. In den Hut kackt, also es ist jetzt auch nicht so witzig alles.
Ja, es waren eindeutig zu viele Szenen, die mit diesem Baby-Fäkal-Kram da gespielt haben. Also das, ich hoffe, dass der Anteil nur im Trailer so hoch war und dann auf den Film verteilt nicht noch mehr Szenen damit spielen. Das war wirklich ein bisschen extrem. Ja. Ansonsten fand ich es schon ganz okay. Natürlich kein großartiges Meisterwerk, aber es wird sicher was sein, wo man ab und zu mal lacht und sonst irgendwie keine großen Schmerzen hat dabei.
Kann man sich sicher mal angucken, aber so wirklich toll wird er nicht.
Sicher kein Knaller, aber ich glaube auch nicht, dass er das sein will.
Ich fand, das war eben so eine typisch amerikanische Beziehungskiste, Dingsbums, Hollywood-mäßig.
Ja, klar, total 0815 irgendwie, aber sind halt doch ganz sympathische Schauspieler eigentlich.
Das stimmt.
Insofern aus der Kategorie vermutlich noch eher oben. Aber naja, also der Regisseur ist mir bekannt gewesen schon von seiner Arbeit an verschiedenen Serien. Der war davor eher als Autor und Produzent auch im Fernsehen tätig. Der hat bei Eli Stone mitgearbeitet und das ist die einzige, die ich kenne. Ansonsten auch Everwood und Dirty Sexy Money und Brothers and Sisters zählen zu seinen früheren Projekten. Insofern auch ganz interessant, ja. Und kommt dann im Oktober in den USA am 8. Oktober und hier in Deutschland am 21. Oktober. Tja, und nächster Trailer ist genauso, ne?
Nächster Trailer geht irgendwie in die gleiche Richtung und ist ähnlich unlustig. Oder noch fast schlimmer.
Ja,
also, es geht um You Again. Erstmal eine Fülle an bekannten Personen, die dort mitspielt. Unter anderem Kristen Bell, Sigourney Weaver, Jamie Lee Curtis und. Und soweit ich das verstanden habe, geht es darum, dass der Bruder einer Frau heiratet und dieser Bruder als zukünftige Gattin die irgendwie Highschool-Hauptfeindin seiner Schwester, ich weiß nicht, wie ich den Satz angefangen habe, aber jedenfalls, die kennen sich halt von früher und waren sich irgendwie immer, naja, nicht ganz so einig und war wohl irgendwie...
Ja, sie war halt auch die Prom-Queen und Cheerleader-Chefin und alles Mögliche, ne?
Ja,
also... Und während Kristen Bell eben das hässliche Entlein quasi war. Und was ein bisschen sehr überzogen, finde ich, dargestellt wird, ne? So mit extrem viel Pickel raufgeschminkt und
was, was Kram. Ja, dann irgendwie möglichst große schwarze Brille, weil sie soll ja irgendwie die hässliche sein, so in Anführungsstrichen. Und oh, also ich weiß nicht, also echt Klischee, Klischee, Klischee ohne Ende und eben echt nicht so, dass es übertrieben lustig ist, also dass man es eben durch diese Zuspitzung irgendwie wieder zum Lachen findet, sondern einfach übelst unlustig, weil eben total weg von irgendwie jeglicher Realität.
Ja, also diese überzogenen Sachen, die fand ich auch eher störend. Ich fand aber auch, dass er schon ganz lustige Elemente hat. Also es ist eben so, dass sie dann zu dieser Hochzeit fährt und die andere tut halt so, als wäre nie was gewesen, weil war halt Highschool. Ja. Also hat überhaupt kein Verständnis dafür, dass es jetzt vielleicht für sie irgendwie problematisch ist, da wieder mit konfrontiert zu werden und so. Hm. Dann sucht sie sich Trost bei ihrer Mutter und dann kommt halt aber auch die Mutter von der zukünftigen Schwiegertochter und das ist wiederum der ihre alte Feindin in Anführungsstrichen. Das heißt, die haben dann beide so dasselbe Problem. Und das ist natürlich mit Sigourney Weaver und Jamie Lee Curtis so als Kontrahentinnen in Anführungsstrichen schon ganz, ganz ordentlich besetzt.
Also ja, das hat schon ganz gut geklappt. Das ganze Werk irgendwie recht toll, aber
ja, die Story ist halt auch echt. Victor Garber als der Vater von Kristen Bell.
Ja.
Der ist super klasse, finde ich. Ja, nee, du hast schon recht, es ist sehr, sehr klischeehaft. Auch insgesamt vermutlich anguckbar, aber mehr nicht. Ja. Was ich noch lustig finde, ist der Regisseur. Der heißt Andy Fickmann.
Der Arme.
Sorry. Ja, aber wir haben ja letztes, also in Folge 30 schon klargestellt, was so das Niveau hier von unserem Humor ist. Hilft nichts. Naja, okay, aber damit auch schon wieder genug von You Again, würde ich sagen, kommt in den USA am 24. September und in Deutschland am 4. November in die Kinos. Tja, keinerlei Termine bekannt, jetzt mal wieder nächster Trailer. Shanghai spielen mit John Cusack, Cho Yun-Fat, Ken Watanabe, Jeffrey Dean Morgan und Franka Potente und noch einige mehr auch. Und ja, ist so ein ganz klassischer Film-Noir-Thriller und ich fand den Trailer irgendwie sehr lahm. Eigentlich stimmt da alles. Der hat tolle Bilder, die Schauspieler sind geil und wirkt auch irgendwie doch spannend und so. Aber ich weiß nicht, irgendwas hat mir gefehlt. Mich hat es nicht so mitgerissen. Ich habe nicht den Drive gehabt, oh cool, jetzt würde ich irgendwie gern mehr wissen oder so. Jetzt möchte ich das gleich sehen.
So ging es mir auch. Ich fand, was ich cool fand, waren diese komischen Bluteffekte da. Am Schluss, wo die Darsteller aufgezählt werden, da macht sie ja immer so Bumm und dann spritzt da so Blut.
So ja, was geil, ich sehr lästig fand, waren diese chinesischen Untertitel. Ich will mal gucken, ob wir bis zur Veröffentlichung von der Folge noch eine andere Version von dem Trailer im Netz oder so kriegen. Aber das fand ich total irritierend auch irgendwie.
Ja, nee, also mitgerissen hat es mich auch nicht, aber wie du schon sagtest, also eigentlich
aber stimmt seltsam, das
so
ne?
alles. Und
du wunderst dich da schon, dass du danach nicht mehr heiß drauf bist eigentlich.
Ja, aber keine Ahnung, also könnte ich jetzt auch irgendwie nicht benennen, woran das liegt. Also ist einfach so eine Grundstimmung,
die vielleicht so ein bisschen fehlt. Du immer auf der Suche nach guten Thrillern bist.
Ja, nein, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Film, den ich anschauen werde. Aber
ja, das auf jeden Fall.
Und wann das vermutlich der Fall sein wird, dann ist ja echt so.
Ja. Vermutlich wird er dann sogar besser, als man meint. Ist ja auch nicht schlecht, wenn man mal eher weniger Erwartungen hat. Ja, er ist außerdem erwähnenswert ist von Mikael Hafström, falls man das so ausspricht. Der hat schon mal mit John Cusack zusammengearbeitet bei 1408. Den wäre gesehen von euch?
Ja. Nee. Room irgendwas, oder? So heißt er doch, oder nicht?
Bitte?
Ist das nicht dieses Room 14?
Ja, genau, mit Dings. Diesem komischen Hotelzimmer da.
Ja, fand ich relativ abgefahren.
Sehr abgefahren, das stimmt, ja. Und was er auch gemacht hat, ist Derailed, zu Deutsch entgleist, mit Clive Owen und Vincent Cassell und Jennifer Aniston.
Kennt jemand gesehen? Ich auch, aber habe ich jetzt nicht mehr so,
ach so, worum
es da geht.
Der war gut.
Der heißt da? Entgleist auf Deutsch.
Genau. Ja. Worum ging's? Weiß ich gar nicht mehr.
Ist eine, ja, so Überraschungsmoment-Thriller-Story irgendwie. So Boah, aber ich weiß es ja nicht mehr genau genug, ja. Aber hat mich schon auch, habe ich positiv in Erinnerung.
Ja, muss ich nachher
mal gucken. Wie gesagt, Termine keine bekannt für Shanghai, wird irgendwie Ende des Jahres wohl dann auf verschiedenen Festivals erstmal starten, kann man noch gar nicht absehen, wann der hier so einen breiten Kinostart bekommt, aber ja, Trailer mal angucken, auch wenn es doch nur die Version mit chinesischen Untertiteln ist. Hilft ja nichts. So, was haben wir noch?
Morning Glory haben wir noch. Ein Harrison Ford Film mal wieder. Mhm. Ich finde, er sieht sehr alt aus irgendwie.
Er ist ja auch mittlerweile alt.
Auf jeden Fall geht es da darum, dass eine Morning Show gerettet werden soll. Harrison Ford und Diane Keaton sind ein Paar, ein Moderatorenpaar in einer Morning Show und die haben halt dauernd totalen Kleinkrieg miteinander und eine junge, aufstrebende Journalistin oder Produzentin, die gespielt wird von Rachel McAdams, soll das Ganze irgendwie retten. Und sie ja, verzweifelt an den beiden Alten halt dann fast und ja. Sah ziemlich gut aus, fand ich. Vor allem, weil die ganzen Schauspieler echt super toll sind, glaube ich.
Ja. Ja, vor allem, Rachel McAdams fällt mir gerade noch spontan ein. Ist ja jetzt auch bestätigt worden für Sherlock Holmes 2, ne? Wird sie wieder mitspielen. Okay. Sehr positiv.
Nee, aber es ist irgendwie so ein Film, wo Harrison Ford eigentlich mal wieder so richtig gut reinpasst, ja, finde ich.
Genau, das also ist
auch so genauso sein Ding eigentlich.
Ja, ja. Weil was war da zuletzt mit dem dieser komische Film da mit Brendan Fraser, wo er diesen Arzt spielt, hat alles irgendwie seltsam gewirkt und schon ein bisschen her, das ist mal so ein richtig guter Film mit ihm.
Ja, ich glaube, das könnte echt mal wieder so ein Film sein, wo er so richtig, richtig gut reinpasst. Ja. Also Geschichte gut und alles, also doch, der verspricht schon recht viel, der Trailer.
Was mich auch gefreut hat, war, dass Jeff Goldblum da mal wieder mitspielt.
Ja, das habe ich, stimmt, jetzt wo du es sagst, habe ich mir auch gedacht, geil, Jeff Goldblum spielt auch mit. Und der passt da auch super rein in diesen Themenkomplex, irgendwie Fernsehschrott, da passt er super rein. Wie hieß dieser andere Film mit ihm und Eddie Murphy? Kennt den einer? Da entdeckt er so diesen komischen Guru-Typen, den Eddie Murphy spielt. Der ist großartig. Ha, da habe ich ja für nachher was, sehr gut. ja, okay, also gut, Morning Glory kommt dann am 12. November 2010 in den USA und wir müssen tatsächlich noch bis 2011 drauf warten. 27. Januar 2011 dürfte der erste Trailer sein, der 2011 erst kommt, den wir haben, oder?
Vermutlich.
Naja, na gut, hilft ja nichts. Und zum Abschluss haben wir nochmal so komischen Rom-Com-Kram. Und zwar diesmal Going the Distance mit Drew Barrymore und Justin Long, die ja in der echten Welt auch ein Pärchen sind. Und Christina Applegate spielt Drew Barrymores Schwester in dem Film. Tja, und es geht drum, Drew Barrymore und Justin Long lernen sich kennen und sie muss dann aber weg nach 6 Wochen und sie entscheiden sich dann halt so, ja, dann lass uns halt 6 Wochen toll Spaß haben und alles ganz unverbindlich und damit dann kein großes Drama ist, wenn sie weg muss. Und natürlich gibt es dann aber doch und sie verlieben sich total und dann versuchen sie es halt mit einer Beziehung über die Distanz, ja. Und tja, sehr klassisch, auch hier die Story irgendwie, oder? Also es ist völlig, völlig unspektakulär.
Ja. Aber insgesamt trotzdem deutlich sympathischer und witziger als die beiden ersten Trailer heute, fand ich.
Fand ich auch. Irgendwie waren da so kleine Witze dabei, zum Beispiel als der irgendwie eine SMS schreibt und sein Kumpel daneben steht und dann ihn so nachäfft, was machst du, nix. Und
ja, aber das war tatsächlich eine der wenigen Szenen, die ich dann richtig lustig fand, weil ansonsten fand ich die meisten jetzt schon auch sehr platt und zwar halt so platt, dass ich immer schon wusste, was die Punchline wird.
Und,
nö.
Keine Ahnung.
Ja, ihr habt halt nicht so einen vielschichtigen Humor.
Genau.
Ja. Jetzt fangen wir jetzt schon damit an. Ja, ich weiß nicht. Diese sympathische Darsteller natürlich. Trotzdem fand ich den jetzt nicht viel weniger durchschnittlich als die anderen zwei. Naja. Aber es spielt Jason Sudeikis mit Saturday Night Live Cast, immer ein Pluspunkt. Kommt dann aber auch schon am frühesten von allen Trailern, kommt am 27. August in den Staaten und am 2. September hier in Deutschland raus. Und damit haben wir die Trailer fertig. Ne?
Ja.
Auf geht's zu den News. Ja, wir bleiben dann bei alten Männern.
und zwar... Wieso
bleiben?
Ja,
ja. Naja, wegen Harrison Ford.
Ja, ach so, Mann. Ja, stimmt, vor 10 Minuten.
Aufpassen hier. Ja, und zwar Mark Hamill. Wer weiß, wer Mark Hamill ist?
Ich nicht.
Nö, keine Ahnung.
Ach bitte, Leute.
Tja.
Ihr verarscht mich, oder?
Nee, sorry.
Henning? Hallo? Ist ein Witz, oder?
Was denn?
Kann man denn nicht wissen, wer Mark Hamill ist? Das ist Luke Skywalker, ihr Pfeifen.
Ja, da bin ich ja nicht so hinterher.
Unglaublich.
Ich auch nicht.
Ei. Brauch ein neues Team. Bewerbungen bitte an. Naja, also Mark Hamill, den jeder Mensch kennt, der ist natürlich in gewisser Weise auch ein bisschen von diesem Star Wars Fluch belegt gewesen, dem ja eigentlich nur Harrison Ford entkommen ist, hat aber trotzdem eine ganz profitable Karriere danach hingelegt, vor allem als Voice Actor, hat jetzt aber auch ein eigenes Comicbuch geschrieben, The Black Pearl nennt sich das, und das wird er dann jetzt auch selber verfilmen. Das ist aber gar nicht unbedingt so die super Nachricht, die ich so wahnsinnig spannend finde. Ich erwähne es eigentlich deshalb, weil er so wahnsinnig fertig ausschaut. Da war ein Foto dabei bei dem Artikel und ich war schockiert. Das ist enorm. Und ja.
Müsste man natürlich wissen, wie er vorher aussah.
Ja, wenn man nicht weiß, wer Luke Skywalker ist.
Also ich habe mir das ja mal angeguckt vor einer Woche oder so. Aber ich fand jetzt nicht, dass der so fertig aussieht. Der ist halt ein bisschen älter geworden, aber ich habe mir auch ja Bilder von früher von dem angeguckt und also
so schlimm finde ich das jetzt nicht. Das Gesicht ist doch total zerfurcht von Falten und pummelig. Überhaupt.
Ja, der hat ein bisschen zugelegt und hat ein paar Falten gekriegt, aber ich finde, das ist immer noch im Bereich
schockierend des
Normalen.
Das ist keine würdige Alterserscheinung von Luke Skywalker. Das kann ich nicht akzeptieren. So
Der darf gar nicht alt werden.
Das hätte die Macht nie zugelassen.
Ja, gut.
Na gut, kommen wir zu gehaltvollen Inhalten hier. Was hast du denn an News zu berichten?
Ich habe zu berichten, dass Bruce Willis für Looper bestätigt wurde. Looper hatten wir, glaube ich, noch nicht. Das ist ein Zeitreise-Thriller. Da geht es um Attentäter, die Looper genannt werden. Die schicken ihre Opfer in der Zeit zurück und dort werden sie dann umgebracht, damit sie damit es in der Zukunft keine Spuren ihres Verbrechens, des Verbrechens eben bleiben.
Das ja. Könnte sich ja in die Erfolgsgeschichten von Sorrowgates und sonst einreihen.
So, ja, wollte gerade sagen, ja. So hört sich's an.
Ja gut, es gibt einen Faktor, der mich dran glauben lässt, dass der Film doch wesentlich besser werden könnte als Sorrowgates, weil es spielt neben Bruce Willis auch Joseph Gordon-Levitt mit und der macht keine schlechten Filme. Und naja, ich finde es ganz interessant, weil die beiden spielen denselben Charakter, aber eben in diesen verschiedenen Zeitphasen.
Okay.
Das ist doch ganz, ganz spannend, finde ich, so als Grundvoraussetzung. Ich verstehe allerdings nicht so ganz den Sinn hinter dem Vorgehen. Irgendwie ist es doch, weil die Spuren, die gibt es ja dann trotzdem, die sind bloß früher entstanden.
Nein.
Ich meine, du könntest es 100 Jahre in die Zukunft schicken und dort töten, das wäre doch irgendwie, weil dann gibt es wirklich keine Spuren. Erstmal, ja, für 100 Jahre lang.
Tja.
Aber so sind doch nur die Spuren älter. Ha? Tja.
Gut. Man sieht direkt von Anfang an.
Ja, aber Detektivarbeit ist auch sehr schwierig, um zum nächsten Thema zu kommen. Großartige Geschichte. ProSieben und RTL sind auch in die Vergangenheit geschickt worden vom Bundeskartellamt. Nee, leider haben sie da niemanden ermordet, aber ja, ist schon klasse, ne? Also, was ist passiert? Irgendwie 19.05. ist ja jetzt auch schon eine Weile her, weil wir einmal in Anführungsstrichen ausgesetzt haben. Am Mittwoch hat das Bundeskartellamt Räume bei Mediengruppe RTL und Pro7Sat1 durchsuchen lassen. Es geht um den Verdacht auf verbotene Absprachen. Der genaue Hintergrund der Aktion ist derzeit allerdings noch unklar. Finde ich ja schon mal super. Da kannst du gar nicht genug draufhauen. Und ja, jetzt ist so immer noch unklar anscheinend auch bislang, worum es da genau geht, weil die über ihre laufenden Ermittlungen keine Auskunft erteilen wollen. Und die Vermutung ist, wie war das? Man gehe dem Verdacht nach, RTL und Pro7Sat1 könnten sich darüber abgesprochen haben, ihre Free-TV-Programme künftig verschlüsselt auszustrahlen und nur noch gegen ein zusätzliches Entgelt zugänglich zu machen.
Das glaube ich nicht. Nein.
Das ist so großartig, die Meldung. Ich kann mich da den ganzen Tag drüber amüsieren. Ich fände es ja toll, das sollen sie doch mal machen. Sollen sie doch ihren ganzen Dreck verschlüsseln, dann guckt
ihnen keine Sau mehr an. Das geht doch so schon mit hier diesem HD-Plus-Kram geht das doch schon los, wo du da auch jedes Jahr 50 Euro oder sowas zahlen darfst, wenn du Satelliten hast.
Ja, die HD-Plus-Leute, die haben dann gleich mal bestritten, dass die da irgendwas mit zu tun haben. Das ist was ganz Unabhängiges. Und da wie der Pressesprecher. Es ist schon, ich find's toll. Es ist halt schade, dass man so wenig über die Hintergründe weiß. Und ja, natürlich, ich meine, nicht mal ich glaube, dass sie so dumm sind, dass sie wirklich ihr komplettes Programm nur noch verschlüsselt und gegen Geld ausschauen. Ich meine, also das müssen sie doch wirklich selber wissen, dass dann kein Schwanz mehr diesen Scheiß anguckt. Niemand. Wer zahlt denn dafür, bitte?
Naja. Nee. Ich glaube doch,
das... Süchtige Hausfrauen oder so.
Also, ich kann es mir echt nicht vorstellen. Also, mag sein, dass es so ein Prozentsatz an wirklich völlig Menschen, die zu viel Geld haben.
Naja, aber das betrifft ja auch irgendwelche, Sportausstrahlung und so weiter, wofür man ja sicherlich... Geld zahlen würde, wenn man daran interessiert ist.
Nur wegen dieser blöden Formel 1 auf RTL oder wie?
Naja, du hast ja auch irgendwelche, Champions-League-Spiele auf Sat.1 und sowas alles. Also, dass man da noch ein bisschen versucht zu kassieren,
kann ich mir nicht vorstellen.
Ist nachvollziehbar irgendwo. Aber
du meinst, dass sie dann sowas quasi verschlüsseln würden?
Keine Ahnung, was dahinter
steckt. Das wäre natürlich
eine Möglichkeit. Aber ich kann mir, also bei sowas kann ich mir noch vorstellen, dass da freiwillig jemand zahlt. Aber ich meine, bei irgendwelchen, eigenproduzierten Schrottserien so, und dafür dann noch irgendwie Geld kassieren wollen. Ja, das ist halt also, keine Ahnung, was dahinter steckt, aber naja, wird man ja vielleicht irgendwann erfahren, wenn das ganze, der ganze Prozess irgendwie abgewickelt wurde.
Ne? Ja. Ist bleibt spannend. Also hab mir gedacht, gegen deutsches Fernsehen zu schimpfen, die Gelegenheit muss ich nutzen. Nee, aber was wird passieren, wenn ProSieben RTL ihren ganzen Scheiß verschlüsseln, die Leute laden sich's im Internet, womit wir beim nächsten Thema wären. wir haben ja hier doch schon das eine oder andere Mal gesprochen über den Hurtlocker. Mhm. Hat der jetzt eigentlich einen deutschen Titel gehabt?
Doch, ja.
Vielleicht. Wie war denn das?
Irgendwas du mit V. Den?
Naja, egal. Auf jeden Fall, der Hurtlocker-Film, der ist ja auch sehr, sehr früh im Internet zum Runterladen bereitgestanden. Schon lange bevor der dann auch Oscar nominiert war, in anscheinend auch recht ordentlicher Qualität. Und den haben sich viele, viele Leute runtergeladen. Da gibt es natürlich zum einen diese alte Diskussion von wegen, ja, ist er so populär geworden, weil ihn so viele Leute runtergeladen haben? Hätte er überhaupt eine Oscar-Nominierung gekriegt, wenn nicht? Bla, bla, bla. Aber was ist jetzt? Die Gruppe, die den Film ursprünglich finanziert hat, bevor ihn dann Summit Entertainment gekauft haben und in die Kinos gebracht haben, die sind jetzt gerade wieder so auf einem richtig schönen Trip und verklagen Heerscharen von Leuten in den Staaten. Und dann hat sich ein Mensch gedacht, so, das findet er nicht gut. Und hat ja eine sehr normale E-Mail einfach so an den Chef geschrieben. Lustigerweise, der Chef war schon mal in den Schlagzeilen, der hat nämlich per E-Mail so Academy-Mitglieder darauf hingewiesen, dass sie doch mal für den Hurtlocker stimmen könnten, wäre ja voll toll und deshalb ist er dann von der Zeremonie ausgeladen worden und so Zeug. Also der hat sowieso einen an der Waffel. Bislang wusste man nicht, ob das so ein Ausrutscher war oder ob der eigentlich generell bescheuert ist und jetzt weiß man, dass er generell bescheuert ist, weil er hat dann, also dieser Mensch hat quasi dem geschrieben, ja, er findet es nicht gut und er wird die Produkte boykottieren und Filme, die eben produziert werden von seiner Firma.
Ja.
Nichts mehr ausleihen, nichts mehr angucken und so weiter. Und ja, sonst nichts, ja, also ganz, ganz sachlich und halt einfach gesagt, ich möchte das gerne auch, dass das ankommt, also dass es nicht nur irgendwie weniger Geld reinkommt, weil das merkst du ja nicht, wenn es einer macht, er möchte, dass sein Missmut gehört wird und hat deshalb das ge-E-Mail fertig.
Ja.
Tja, in der Antwort hat der gute Mann dann zurückgeschrieben, ich bin froh, dass du ein Trottel bist, der Stehlen für in Ordnung hält. Ich hoffe, dass deine Familie und deine Kinder im Gefängnis enden und dort den Unterschied lernen können. Und dann noch so verabschiedet mit, ja, und dann bleib mal schön dumm und du bist richtig gut dabei, wie du dumm bist. aber bitte tu nicht meine Filme runterladen oder kaufen oder mieten, weil eigentlich möchte ich nur, dass intelligente und wichtige und ehrliche Leute meine Filme angucken. Das ist schon klasse. Also die E-Mail ist noch länger. Sollte man sich doch echt mal durchlesen. Der schreibt einen Bullshit drunter, das ist nicht mehr feierlich. Ist wirklich völlig unabhängig davon, ob man es jetzt in Ordnung findet, dass sich jemand den Hurtlocker-Film runtergeladen hat oder nicht.
Mir ist auf jeden Fall ein sehr diplomatisches Vorgehen.
Also, absolut. Großartige Sache. Ja. Ich meine, generell, diese ganze Geschichte mit diesen Lawsuits, die da jetzt wegen dem Hurtlocker sind, ist fantastisch. Und zwar Time Warner und jetzt nicht in der Funktion als Filmstudio oder so, sondern als Provider, ja, in den Staaten sind die ja auch Provider, die haben gesagt, ja, das könnt ihr mal schön alleine machen mit euren scheiß Lawsuits, weil wenn ihr hier bei uns zigtausende IP-Anfragen stellt, dann ist unser Department mit den 4 Leuten, die bearbeiten müssen, für Monate ausgelastet und kann sich nicht um wichtige Anfragen von FBI und sonst was kümmern und kostet außerdem ein Heidengeld, irgendwie $45 pro IP-Lookup und sowas. Die sagen also, ja, nee, machen wir nicht. Insofern ist gar nicht sicher, ob da irgendwas passieren wird im Zuge dieser ganzen Geschichte. Alles ganz toll. Ja, und das, wo Time Warner natürlich, wenn sie dann als Filmstudio auftreten, sicherlich selber auch wieder so Lawsuits anstrengen würde. Ja, klar. Ganz großartig. Gut, aber dann lassen wir das mal damit bewenden. So dämliche Medienunternehmen haben wir jetzt genug drüber geschimpft. Kommen wir wieder zu Filmen, oder? Schöne Nachrichten aus der Welt der Filme.
Genau.
Apropos schön, ist ja das perfekte Stichwort, ne?
Stimmt. Es hat jetzt kurz gedauert. Wir kommen zu Beautiful. Der neue Film von Alejandro González Iñárritu. Der hat so tolle Filme. Das
musst du nochmal imbrünstiger aussprechen.
Ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht.
Alejandro González Iñárritu. Das klingt doch viel besser.
Stimmt, okay, danke schön. Dankeschön.
Das war mir ein Vergnügen.
Der hat so tolle Filme wie Babel, 21 Gramm und Amores Perros gemacht.
Und also der letzte sagt mir gar nichts. Die anderen beiden will ich schon ewig mal gucken. Kennst du die alle drei?
Nein, ich habe 21 Gramm irgendwie mal nur so nebenbei irgendwann mal gesehen. Ich kann mich kaum noch dran erinnern. Amores Perros habe ich gar nicht gesehen, aber Babel habe ich gesehen.
Ah, okay.
Und Babel war richtig toll und Amores Perros und 21 Gramm, die sollen ja auch total genial sein.
Okay.
Und das ist eben sein neuer Film und da spielt die Hauptrolle Javier Bardem. Man aus, wie heißt der mit dem Bolzenschussgerät? No Country for Old Men kennt.
For Old Men, ja.
Genau. Den finde ich sowieso ziemlich toll.
Der ist gut. Also der Schauspieler, der Film war nicht
doch gut. Doch, der war auch gut.
Ich habe den erst vor einer Woche oder so wieder gesehen. Fand ich sehr unterhaltsam. Und ich habe zufällig auch mal gegoogelt, wie der Typ der normal aussieht. Also ohne diese komische No Country for Old Men Frisur und so, wie er da halt so ein bisschen verrückt rumläuft. Irgendwie ein relativ vielfältiges Gesicht so.
Aha.
Aber gut, zurück zu
Beautiful. Genau. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt ein sehr heiß erwarteter Film von mir und ich freue mich da sehr drauf.
Gibt es da schon irgendwie Termine?
Nur Premierendatum 2010 oder sowas. Ja, ist jetzt
auf Cannes gelaufen.
Ja, genau, stimmt.
Ja. Naja, na gut, ja, klingt, wie gesagt, also ich habe ewig schon vor, dass ich den 21 Gram und Babel mir angucke. Ja. André hat mir jetzt nichts gesagt, mal schauen. Ich habe auch ein Projekt, von dem wir noch nicht gesprochen hatten, das sich vermutlich ein wenig so in diese 0815er Schinken aus der Trailer-Reihe von heute auch einreihen wird. Und zwar heißt der Film Horrible Bosses. Da ist jetzt bekannt geworden, dass, den ich vorhin schon erwähnt hatte, Jason Sudeikis von Saturday Night Live auch mitspielen wird. Und da ist aber schon ein Cast bekannt gewesen bislang. Und zwar Jason Bateman spielt da mit, Jennifer Aniston, Colin Farrell und Jamie Foxx. Also das sind schon ordentliche Leute, die da mitmachen.
Klingt vernünftig, ja.
Klingt vernünftig. Storymäßig wird es darum gehen, dass Sudeikis zusammen mit Jason Bateman und noch einem, das ist so ein Trio von Freunden, und die sind alle irgendwie unzufrieden und verschwören sich dann, um jeweils ihre Chefs umzubringen oder fassen so diesen Plan. Und die Jennifer Aniston und Colin Farrell sind jeweils so, ja, Office Tyrants, also so ganz schreckliche Chefs, was ich mir schon mal ganz lustig vorstelle. Gerade beim Colin Farrell ist das, glaube ich, sehr amüsant. Ja, doch. Und Jamie Foxx spielt irgendwie so einen, ja, schmierigen Betrüger, der halt so Tipps den drei Jungs gibt, die ja ganz normale Menschen sind und sich eigentlich mit Mördereien und sowas nicht auskennen. Ja. Klingt schon ganz lustig. Und kommt dann im Sommer 2011 in die Kinos, habe ich mir gedacht, können wir auch mal ansprechen. Horrible Bosses. Mhm. Ja. So, und jetzt haben wir noch einige Casting-Neuigkeiten. Ne?
Yep. Der beliebte Orlando Bloom kommt mal wieder in einem großen Film vor, nämlich als Duke of Buckingham bei den drei Musketieren.
Und zwar bei dem drei Musketier-Film, den wir jetzt hier schon hatten, mit Dings, mit Christoph Waltz und so. Ja, ja, das finde ich ganz cool. Passt ja irgendwie auch sehr gut, die Rolle, ne? So nach Pirat und Elf und so kommt er jetzt hier. Finde ich passend. Ja. Also ich sehe ihn auf jeden Fall gerne wieder Schwerter und Degen schwingen. Ja. Gut, dann.
Dann haben wir noch Adrian Brody, macht noch bei Woody Allen's Midnight in Paris mit.
Das ist dann echt mal wieder ein richtig krasser Cast, ne?
Ja.
Das ist ja echt abnormal, wer da alles mitspielt. Na gut. Mhm. Ja, und wir haben ganz traurige Nachrichten. Megan Fox spielt nicht bei Transformers 3 mit.
Das ist schon bitter. Weil sie den Regisseur als irgendwie hier Hitler bezeichnet hat, oder was war das?
Ja, das ist alles ganz konfus. Zuerst ist bekannt geworden, dass sie ja quasi rausgeflogen ist. Und dann haben eben alle gesagt, ja, das hat man jetzt davon, wenn man so seinen Chef als Hitler-Typen und sonst was bezeichnet. Mhm. Und mittlerweile ist aber wohl eher so die Gerüchtelage, dass sie gegangen ist, weil sie eben nicht mehr damit klargekommen ist, wie ähnlich Michael Bay Hitler ist. Also, um mal bei ihrem Vergleich zu bleiben, der muss sie halt tatsächlich irgendwie beschimpft haben und sonst was am Set. Und das wollte sie sich vermutlich nicht nochmal antun.
Das ist sehr schade.
Tja, es gibt irgendwie doch so, ja, ich glaube, es brechen so 50-80% der Rechtfertigungsgrundlage von Leuten, die Transformers gucken, weg, oder?
Nee, ich gucke mir den trotzdem an.
Und ich fand sie auch eigentlich höchst unsympathisch. Also ich fand
im ersten Film ging das noch. Ja, ich finde sie sowieso scheiße, insofern.
Also beim ersten Film ging das noch, aber beim zweiten, wo auch gerade so im Hintergrund immer mehr von ihrer Art berichtet wurde und sowas, also hat die schon viele Sympathiepunkte verloren irgendwie.
Ja, ich glaube, da gibt es keinen Verlierer und Gewinner, wenn die zwei irgendwie sich bekriegen. Das trifft da auch immer den richtigen, vermutlich. Aber ich finde es lustig. Ich bin hier ganz eindeutig der lachende Dritte und bin mir da auch nicht so gut dafür dieses Niveau. Ja, ich weiß schon, aber egal. Erfreulicher ist die nächste Casting-Neuigkeit.
Jo, bei Captain America macht auch Tommy Lee Jones mit. Als war es cool. Noch nicht bekannt, aber er macht schon mal mit.
Ja.
Immerhin.
Doch, genau. Ich glaube, der wird schon was, der Film. Ist zwar jetzt nicht mit dem Captain America-Darsteller besetzt, den ich mir gewünscht hätte, aber kann man nichts machen, ne? Und, ganz, ganz, ganz toll. Auch noch Casting-Neuigkeiten aus der Serienwelt. Es geht ja dann doch in absehbarer Zeit endlich wieder weiter bei Dexter. Und in der fünften Staffel wird Julia Stiles mitspielen, was ich ziemlich cool finde. Finde ich eigentlich immer schön, wenn so im Grunde ja dann doch Kinostars sich auch mal auf die Fernsehwelt einlassen. Und da kommt
fast wirklich jede Nachricht zu Dexter, ist toll.
Das ist auch wahr, ja. Also bis auf diese Neuigkeiten über seine Krebserkrankungen habe ich noch keine schlechten Dexter-Nachrichten gelesen, klar. Nee, aber ich finde, dass immer ganz, ganz brauchbare Sachen da rauskommen, wenn Kinoleute in die Fernsehwelt gehen. Also so richtig negative Beispiele sind mir eigentlich nicht bekannt.
Nee, aber ich glaube, Dexter ist ja auch so hochwertig, dass da eben, gerne solche, in Anführungsstrichen, Stars eben mit einsteigen noch.
Man weiß noch nicht, was sie spielen wird. Das ist also zwar eine Hauptrolle ist bekannt und Top Secret alles. Man weiß nur, sie wird nicht der Bösewicht nächste Staffel. Und es gibt nämlich gar kein Bösewicht mehr nächste Staffel.
Nichts verraten.
Das liegt
nichts
verraten. Dran, dass der neue Showrunner, da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich hoffe, dass es keinen Qualitätsumschwung gibt oder sowas. Chip Johansson heißt der. Der sagt, sie haben sich gedacht, es hat eh keinen Zweck, jetzt nochmal zu versuchen, einen Bösewicht zu schaffen oder zu finden, der John Lithgow irgendwie das Wasser erreichen könnte. Insofern haben sie überlegt, was machen sie, und sie lassen einfach die Kräfte, die jetzt gegen Dexter wirken oder mit denen Dexter sich auseinandersetzen muss, transportieren das auf ein ganz anderes Level als diesen klassischen Bösewicht
aber der Staffel. Ich bin gerade am Überlegen, in der zweiten Staffel gab es doch auch so ein Oberfiesling, oder nicht?
Ich dachte, dass es immer einen gab, ja.
Also, man, ohne zu spoilern, war ja in der dritten Staffel eben Lithgow der Typ. In der ersten Staffel war es dieser Eis-Dings.
Nee. Lithgow war es in der vierten.
Ach, in der vierten? Ach, das wären ja schon vier Staffeln.
Ja.
Ah, da muss ich nochmal nachschlagen. Aber das war doch eigentlich wirklich immer das zentrale Element, ne?
Also ja, darum ging es. Einen, genau. Ja,
einen Hauptfeind und davon, hat die ganze Staffel im Prinzip gelebt.
Ja.
Aber was jetzt bei 2 und 3 war, weiß ich gar nicht so. Das ist alles schwer lange her.
Das geht jetzt nicht ohne zu spoilern.
Nee.
Aber
es ist schon interessant, dass sie sich da ein neues Konzept ausdenken.
Ja, doch.
Könnte aber auch gewaltig in die Hose gehen irgendwie.
Kann in die Hose gehen, aber ich habe schon Vertrauen. Na gut, okay. Ja. Dann immer noch nicht durch mit den Nachrichten.
Waren
ja
fast
2 Wochen.
Ja.
Aber fast, ja. Gibt nur noch ein kurzes Detail am Rande jetzt zum Schluss. Und zwar, ihr kennt Mass Effect.
Vom Namen?
Ja. Nee. Ein Computerspiel. Echt?
Du kennst Mass Effect? Sowas? Zwei Teile? Drei nicht. Teile? Zwei Teile, glaube ich, ne?
Es gibt jetzt den zweiten Teil schon, genau. Ja. Ist ein groß gefeiertes, sehr episches Spiel von BioWare. Ist also ein Rollenspiel. Hat entsprechend das Beste, was man an Story im Videospielebereich geboten bekommt, in sich. Also ist gefeiert worden für seine fantastische Story. Ist im Spiel halt auch so, dass du extremen Einfluss auf den Verlauf hast. Geht auch so weit, dass du im zweiten Teil dann dein Savegame aus dem ersten Teil wieder laden kannst und die Welt dann völlig anders ist. Wenn du im Teil 1 irgendwen getötet hast, gibt es den in Teil 2 halt auch nicht. Ansonsten schon. Also wirklich enorme Ausmaße von den Entscheidungen und die Spielwelt und so weiter. Und jetzt haben sich Legendary Pictures die Rechte an einer Verfilmung dafür gesichert. Ist im Grunde verwunderlich, dass das so lange gedauert hat. Und ich finde das sehr interessant. Ich habe zwar den ersten Teil bloß irgendwie bis zur Hälfte gespielt oder so und dann keine Zeit mehr gehabt. War aber wirklich klasse und saugt dich sehr schnell ein, die Story. Also da kannst du ganz ordentlich was draus machen. Und wir haben ja letztes Mal schon gesagt, Legendary Pictures haben einige Steine im Brett jetzt. Das sind ja eben auch die, die diesen neuen Godzilla und so jetzt machen wollen. Ja, ich bin da sehr zuversichtlich, dass da was draus wird. Derjenige, der schreiben soll für die Verfilmung, ist derselbe, der auch I Am Legend geschrieben hat. Und der schreibt jetzt auch an Thor gerade. Mark Protosevich heißt der. Ja, I Am Legend, vielleicht schwierig, um das als Referenz zu nehmen, weil das ja doch eh anders als mit vielen verschiedenen Charakteren ist. Ja, aber nee, wie gesagt, ich vertraue da eigentlich schon drauf, dass die was da draus machen werden. Die Frage ist natürlich, inwieweit man das transportieren kann, dass du im Spiel ja sehr viel Einfluss drauf hast und das auch viel Faszination ausmacht vermutlich, wohingegen du im Film ja komplett gebunden bist. Aber nein. Heute abends übrigens nebenbei läuft auf Fox dieser Red Dead Redemption Film. Da haben sie sich ja auch, jetzt weiß ich nicht mehr wen, irgendeinen Filmregisseur geschnappt Und der macht jetzt, soweit ich das verstanden habe, so einen Machinima-Film, also mit Spielszenen, und aber erzählt quasi eine Story damit.
Also sie haben heute im Sinne von Aufnahmetag oder?
Heute ja. Im Sinne vom 29.
Ja, genau. Ja, okay.
ja, der geht um die 30 Minuten und es ist bis auf, glaube ich, gelesen zu haben, zwei Sätze oder so, die sie nochmal neu eingesprochen haben, wirklich ausschließlich Spielmaterial, das er benutzt hat.
Okay.
Bin ich mal gespannt drauf. Ich hoffe, dass man den auch irgendwie zu sehen bekommt. Na gut, dann sind wir mit den News jetzt erstmal durch. Hat ja auch bloß eine Dreiviertelstunde gedauert. und auf zu den Filmen. Was habt ihr so geguckt?
Ich habe vor einigen Tagen geguckt The Proposition. Tödliches Angebot ist die deutsche Ergänzung. Ein Film aus 2005, der gegen 1880 in Australien spielt. Also man befindet sich so gerade in der Phase der Kolonialisierung, sprich die Engländer versuchen die in Anführungsstrichen Wilden so zu zivilisieren. Also sie bringen sie um und naja.
Ist das der, wo wir diskutiert hatten, ob das auch als Western
durchgeht? Ja, genau. Okay. Aber es wird anscheinend schon als Western irgendwie bezeichnet, so die Kategorie.
Na gut.
Keine Ahnung. Ja, es spielt mit Guy Pearce als fieser Verbrecher, Ray Winston als Captain Stanley und Emily Watson als die Frau des Captain. Mhm. Und alle sehen relativ abgefahren aus, weil es alles halt so auf diese, damalige Zeit getrimmt und alles.
Gucken die dann so britisch-kolonialmäßig aus?
Nein, aber halt so in Australien alles so ein bisschen, ja, permanent verschwitzt und alles so ein bisschen schmierig. Ach so, okay. Und dreckig und also, passt alles schon sehr gut. Erstmal der Inhalt. Also, es geht am Anfang los mit einer Bande, die eine Familie überfällt und die dann von dem örtlichen Sheriff oder der, ich weiß gar nicht, wie diese britischen Einheiten dann heißen, die da für Recht und Ordnung sorgen. Also, die Polizei im weitesten Sinne eben. Das sind drei Brüder. Ich habe irgendwie auch vier Brüder gelesen. Ich war mir jetzt selber nicht mehr so sicher. Wie auch immer, jedenfalls werden zwei von diesen Brüdern erwischt, die eben diesen vorher genannten Überfall mit verursacht haben. Erwischt wurden sie von Captain Stanley. Und wie gesagt, einer dieser Brüder ist, soweit ich jetzt das in Erinnerung habe, ist noch frei. Und das ist eigentlich so der Kopf der Bande, den er auf jeden Fall haben möchte, weil die beiden Brüder, die er erwischt hat, die haben sich eigentlich von dem Bruder getrennt, weil die selber nicht mehr ganz so damit leben können, wie er eben vorgeht, also dieses skrupellose und gewalttätige.
Das ist dann Guy Pearce?
Guy Pearce ist ist nicht der Kopf der Bande. Oh, ich weiß gar nicht, wer der Schauspieler hinter dem Anführer ist, in Anführungsstrichen.
Nee, ist ja nicht so wichtig.
Aber Guy Pearce ist nimmt jetzt die Rolle im Prinzip des der Person ein, die eben einen Deal mit Captain Stanley macht oder auf einen Deal eingeht. Und zwar soll er den Bruder, den fiesen Bruder eben ausliefern und dadurch seinen kleinen Bruder, der irgendwie mehr noch ein Kind ist als wirklicher Verbrecher, um den eben aus dem Gefängnis zu retten. Dafür hat er 9 Tage Zeit. Und nun beginnt eben Guy Pearce, beziehungsweise die Rolle von Guy Pearce, ich weiß gar nicht mehr, wie der jetzt heißt, beginnt eben die Suche nach seinem Bruder. Auf der anderen Seite oder parallel ist es eben so, dass das Dorf oder die Ortschaft, wo eben Captain Stanley, den Sheriff da eben spielt, dass die von diesem Deal Wind bekommen und dass die das eben alles gar nicht so wirklich toll finden, weil sie verstehen eben seine Motivation nicht. Also eben dieses, ich habe einen freigelassen, um sozusagen die Bande wirklich ganz zu fassen irgendwie. Dass das will, wollen die alle nicht begreifen und fordern.
Gibt es da denn irgendwie noch was Tiefergehendes? Haben die irgendwie eine persönliche Fehde oder sowas am Laufen?
Indirekt. Also es ist wohl so, dass die Familie, die unter anderem von eben dieser Bande überfallen wurde, die Frau davon ist wohl die Freundin von der Frau des Sheriffs. Also, da ist schon so eine persönliche Beziehung irgendwie vorhanden. man kennt sich irgendwie, aber es ist jetzt keine Ahnung, die direkte Beziehung zwischen eben dem Captain Stanley und dem
Bandenkopf. Ja, also nicht so von wegen, wir waren auf derselben Schule und haben unterschiedliche Wege eingeschlagen.
Nein, es ist einfach nur, die sind halt ja bekannt für ihre Grausamkeiten und sind eben wirklich enorm gewalttätig und sollen eben jetzt gestoppt werden. Aber eben zurück erstmal zum Dorf, weil eben dieses Dorf, ja, die fordern eben auf jeden Fall Gerechtigkeit, und Gerechtigkeit heißt da eben, dass du ein Verbrecher, egal ob er jetzt vielleicht wirklich so sehr schuldig ist oder ob er einfach mehr von seinen größeren Brüdern dazu gezwungen werde, dass der halt büßen muss. Und so ist es eben auch, dass da irgend so eine politische Persönlichkeit, irgend so ein britischer, keine Ahnung, halt so ein fein angezogener Diplomat, dass der eben auch fordert, dass man dem Willen des Volkes irgendwie folgt und dass man den Gefangenen jetzt auspeitscht.
Okay.
Das ist also insgesamt, das ist halt alles sehr brutal und sehr authentisch kommt alles rüber. Also viel mehr Story sollte man eigentlich auch jetzt nicht erzählen. Viel mehr Story ist auch eigentlich nicht. Also natürlich endet diese ganze Geschichte auch relativ zufriedenstellend. Der Film hat viele andere Elemente, die eben deutlich mehr deutlich mehr zu erwähnen sind als eben so die reine Hintergrundgeschichte. Denn die Charaktere sind einfach mal absolut genial dargestellt. Also jede Person spielt ihre Rolle in dieser völlig eigentlich leblosen Gegend. Da ist es alles so Wüste, alles tot, alles unbewohnt und die versuchen sich da irgendwie häuslich einzurichten. Also du hast da irgend so ein Haus in der Wüste und bist permanent von irgendwelchen äußeren Gefahren bedroht und sowas. Also das kommt sehr, sehr, sehr gut rüber und davon lebt der Film eigentlich auch. Also es ist eben weniger die reine Jagd auf die Verbrecher, sondern einfach so diese ganze faszinierende Umgebung. Also es ist insgesamt auch, würde ich sagen, eher ruhig. Aber gerade dieses Ruhige macht halt diese diese extremen Temperaturen und diese Gegend,
die Intensität ist sehr stark, denke ich mal dann, oder?
Also das ist
die Spannung, du kannst quasi so die Luft knistern hören oder so in die Richtung.
Ja, es ist halt echt. Ja, du siehst dann halt eben so mal einen Sonnenuntergang. Also es ist nicht kitschig, aber es ist einfach so, dass die Leute irgendwie versuchen, selber über die Runden zu kommen. Dann gibt es da auch irgendwie noch Kopfgeldjäger, die da ihren Alltag irgendwie verbringen, irgendwo in der Steppe und versuchen, Leute dann gefangen zu nehmen. Und es ist alles sehr brutal und sehr so, wild, wenn man das mal irgendwie so ein bisschen pauschal
schreibt. Wie ist jetzt das, was mich noch interessiert, mit das Dorf, die Bevölkerung in diesem Dorf? Sind es jetzt dann so Wilde, die zivilisiert werden, oder ist das so eine Siedlung mit
Das ist halt so ein Dorf voller Briten. Also die haben dann da halt schon, ne? Ja, okay. Die haben dann da ihren, ihren Schmied und die Fleischerei und sowas. Aber es ist halt, du hast im Prinzip so eine riesige Fläche Sand, da sind dann so ein paar Holzbaracken und da versuchen die halt, so ihren normalen britischen Alltag hin zu verfrachten. Und dann ist es eben so, dass dann irgendwo Kilometer weit weg ist, dann eben so wohnen dann Eingeborene und die haben dann durch irgendwelche Gerüchte oder so, heißt es auf einmal, oh, das ist hier Feind und die müssen alle getötet werden. Und dann zieht halt die Polizei oder eben die jeweilige britische Institution da los und fängt einfach mal an, alles irgendwie abzumetzeln, was da, eventuell eine Bedrohung sein könnte. Es ist halt echt eine relativ kranke Zeit und das kommt schon sehr gut rüber. Also ich war echt überrascht von dem Film. Also ich habe davon vorher eigentlich nichts gehört oder gelesen und die Beschreibung selber war jetzt auch nicht so super spannend im ersten Moment, aber die Bilder des Films überzeugen schon sehr, ja.
Klingt sehr, sehr interessant, ja, und ich war mir jetzt auch völlig neu eigentlich.
Ja, ich weiß auch gar nicht, wann der bei uns im Kino lief und so, oder ob der überhaupt im Kino lief, keine Ahnung. Aber ist auf jeden Fall ein absoluter Tipp. Also, wenn man sich so ein bisschen für diese ganze Zeit interessiert, das, ja, so Ende 19. Jahrhundert, Australien, das ist, ja, also ich bin froh, da nicht gelebt zu haben.
Ja, doch. Na gut, okay, also, das war The Proposition.
Genau.
Ich habe gesehen When in Rome. Falls sich jemand erinnert, hatten wir vor einigen Wochen, glaube ich, erst den Trailer mal Der startet dann auch jetzt in 2 Wochen erst hier im Kino offiziell, ist aber schon gesneakt. Und ja, was ich sehr lustig fand, als ich jetzt nachgeguckt habe, der Kinostart hier in Deutschland ist 2 Tage, nachdem in den USA die DVD rauskommt.
Oh, schwer.
Super klasse gelaufen. ja, es ist eben auch so eine Art Rom-Com, ist von Mark Steven Johnson, der hat bislang relativ wenig gemacht, Ghost Rider und Daredevil zum Beispiel dabei. Keine großen Accomplishments, aber naja. In den Hauptrollen sind Josh Duhamel, den wir aus Trailer 1 kennen, und Kristen Bell, die wir aus Trailer 2 kennen. ansonsten, ja, hat auch einige bekannte Gesichter. Am bekanntesten, / größten ist da, also größten ist natürlich auch fies, in der Hinsicht, aber ihr wisst, was ich meine, es geht um Danny DeVito. der spielt auch mit, ist auch doch so ein bisschen ist Sternchen in dem Film, das positiv hervorsticht. Ganz lustigen Cameo-Auftritt hat Shaquille O'Neal und es spielen natürlich für Bobby Monaghan, ein Saturday Night Live Cast-Member, auch mit. Und ja, an die Story, weiß ich nicht, ob die vom Trailer, ist euch die Story noch bekannt? Auf jeden Fall, es geht um Beth, wird gespielt eben von Kristen Bell. Die ist Kuratorin im Guggenheim-Museum und naja, die ist halt an so einem Punkt angekommen, wo sie frustriert und unzufrieden ist, irgendwie auch schon eine gescheiterte Beziehung hinter sich, hat dann gerade so diese große Eröffnungsausstellung, wo alles klappt und ihr Ex kommt und erzählt ihr, wie glücklich er ist und er hat jetzt alles eingesehen und versteht jetzt alles. Und er hat endlich jemanden kennengelernt, mit dem er bereit ist, so weit zu gehen, wie es bei ihr nie war. Und er wird jetzt sich verloben. Und das erzählt er aber so, dass dann gerade so ein stiller Moment ist. Und alle denken dann auf dieser Ausstellung, dass er sich mit ihr versöhnt und sie sich verloben. Und dann ruft halt einer, yay, und alle feiern. Und dann musst du sagen, nee, Moment. Also geht schon mal sehr awkward los quasi. Und naja, sie ist einfach am Ende, ja, sie hat keinen Bock mehr auf Liebe und sie ist sowieso so ein Workaholic, hat eh gar keine Zeit für so einen Luxus. Naja, sie hat allerdings auch eine kleine Schwester, die eines Tages ankommt und sagt, ha, ja, hier, ich habe einen Ring am Finger, ich heirate in 3 Tagen in Rom und dann geht's los. Sie muss sich natürlich total zurücknehmen, dass sie nicht sagt, hey, du spinnst doch, was für ein Schwachsinn, 3 Tage und. Aber sie ist mal ja so nett und schimpft eben nicht los. Muss dann während totalem Arbeitsstress quasi dann an dieser Hochzeit in Rom teilnehmen, fliegt irgendwie nur hin und wieder zurück, macht aber den fatalen Fehler, dass sie, als sie da in Rom ist, ein paar Münzen klaut aus der Fountain of Love. Und naja, sie lernt auf dieser Hochzeit sowieso erstmal den Trauzeugen des Bräutigams kennen. Dem versteht sie sich einigermaßen gut, der ist auch irgendwie sehr verplant, der ist auch so ein bisschen Workaholic, also gibt es dann so einen Moment auf der Hochzeit, wo sie quasi sich unterhalten, wie lange geben sie so dem Pärchen jeweils und sagen natürlich erstmal, oh ja, sie sagt halt, oh ja, meine Schwester ist ein Engel und er sagt, ja, und mein Kumpel ist ganz toll und, ja, und danach so schauen sie sich an, so, ja, es hält keine 3 Monate. Sind da quasi so auf einer Wellenlänge von wegen, ach, 3 Tage, da hast du ja nicht mal Zeit, um irgendwie einen Kreditcheck vom anderen machen zu lassen. Das ist so ein Spruch, den sie noch quasi in der Heimat irgendwie einer Freundin gesagt hat, als sie drüber geschimpft hat, und den sagt er dann zu ihr auf der Hochzeit und dann macht schon so fast Klick quasi zwischen den beiden. Aber naja, sie sieht ihn dann eben doch wieder mit irgendeiner anderen rumtanzen und fällt in ihr altes, ach, Männer sind alle scheiße, Muster zurück, klaut diese Münzen. Und wie ja im Trailer auch schon verraten wird, diese Tat hat Folgen, nämlich die Leute, von denen die Münzen waren, verlieben sich in sie. Hals über Kopf. Das ist extrem platt auch dargestellt leider. Die sitzen halt irgendwie so drumherum. Einer davon ist dann auch eben Danny DeVito. Also es sind irgendwie 4 oder 5. Ein Künstler, der irgendwie malt, dann ein männliches Model, das sehr von sich selbst überzeugt ist, ein Straßenzauberer, Danny DeVito, der spielt den Chef von einer Würstchenfabrik, also ein relativ bizarrer Charakter, und dann ist eins ist keine Münze, sondern ein Pokerchip. Naja, und also sie fährt halt dann, wie gesagt, auch schnell wieder zurück nach New York und die folgen ihr dann auch alle. Und dann wird's halt, ja, bizarr, weil auf einmal lauern ihr die Leute auf. Ja, irgendwie der Zauberer lauert ihr auf und versucht sie zu verführen mit seinen Zaubertricks, indem er ihr dauernd Zeug klaut und dann so, tada, wieder vor ihr herzaubert. Das nervt sie natürlich nur. Die sind halt alle völlig überzeichnet, die Leute. Das männliche Model, grauenhaft, ja. Der lauert ihr dann auf und entblößt dann auf einmal seinen Oberkörper mitten im Restaurant, weil er so von sich überzeugt ist und so Späße.
Mhm.
Alles ganz, ganz extrem überzeichnet leider. Das war echt zu viel des Guten. Was aber eben auch dann im Verlauf der Story passiert ist, dass sich der Trauzeuge, das ist natürlich Josh Duhamel, dass der sich auch wieder bei ihr meldet. Und naja, der würde irgendwie gern nochmal so ein Date mit ihr machen, weil er fand eigentlich, dass sie sich ganz gut verstanden hatten bei der Hochzeit. Und sie kommt aber dann eben relativ schnell drauf, woran das liegt. Und merkt dann, oh verdammt, der hat mir erzählt, dass er beim Pokern war vor der Hochzeit und deshalb zu spät gekommen ist. Deshalb denkt sie sich, dann ruft der jetzt auch wieder bei mir an, der will doch gar nichts von mir, sondern ich habe seinen Pokerchip geklaut und deshalb ist er auch unter dieser Gruppe Verrückter. Bevor sie das merkt, gibt es dann mal so zum Beispiel eine Szene, um mal diese Übertreibungen ein bisschen herauszustellen. Da lässt sie sich noch auf ein zweites Date quasi mit ihm ein. Und er nutzt natürlich die Gelegenheit, um es möglichst romantisch zu machen. Er führt sie zu einem Blind Date, in Anführungsstrichen, weil sie da wirklich quasi blind sind. Das ist komplett dunkel da drin und die Bedienungen haben Nachtsichtgeräte auf. Das ist von der Idee her ganz witzig, finde ich. Natürlich stoßen sie da dann irgendwie an alle möglichen Tische, hauen Zeug runter und sind erstmal irgendwie am ganzen Körper voller blauen Flecken, bis sie sich überhaupt hinsetzen können. Ist halt alles so Slapstick-mäßig, ja. Also der Film hat relativ wenig geistreichen Dialog und stattdessen darf irgendwie der Josh Duhamel ständig irgendwo dagegen laufen. Ich glaube, es
aber es klingt alles ein bisschen übertrieben.
Ja, ja, ist es auch, ist es auch.
So, das wird jetzt gleich, pass auf, jetzt wird es witzig so.
Ja, ja, das wird gleich noch schlimmer. Also es gibt echt wenig Telefonate von Josh Duhamel, wo er nicht am Schluss vom Telefonat dann noch gegen irgendeinen Masten läuft oder sowas. Ist sehr unnütz, leider. Und ja, auf diesem Blind Date, das ist ja eigentlich schon mal eine ganz nette Idee, aber sie konnten es nicht sein lassen. Was passiert? Alle, und zwar wirklich alle von dieser Truppe, folgen ihr dann da rein und tauchen auf einmal auf. Was halt völlig fern jeglicher irgendwie Realität ist, ja. Du könntest ja akzeptieren, okay, das ist halt jetzt so, wenn du da eine Münze rausklaust, dann verlieben die sich und jetzt schauen wir mal den Film an. Ist ja okay, ne? Irgendwie so eine Prämisse für einen Film finden, kein Problem. Aber sowas ist, finde ich, selbst unter der Prämisse einfach völlig an den Haaren herbeigezogen. Ne? Und es gibt schon öfters solche Momente, die da viel kaputt machen. Ich meine, ich habe von dem Film nach dem Trailer nicht besonders viel erwartet und insofern war das jetzt auch keine große Enttäuschung, auch wenn ich mich über was anderes in der Sneak durchaus gefreut hätte. Naja, ich weiß nicht, man kann vielleicht sagen, wenn man sonst gar nichts mehr in der Videothek gerade findet, dann geht es schon, wenn man tendenziell sich mit so Filmen anfreunden kann, ja. Was auf jeden Fall ganz klar der Fall ist, ohne die Hauptdarsteller wäre es totaler Reinfall, ja, weil die sind echt sympathisch und die spielen auch im Rahmen des Skripts sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also Danny DeVito zum Beispiel, der bleibt halt völlig hinter seinen Möglichkeiten zurück, weil die Rolle so daneben ist und das Skript einfach schlecht ist für ihn. Da hilft auch Danny DeVito nichts mehr. Und das ist sehr schade. Und wie gesagt, wenn du nicht irgendwie diese Hauptdarsteller mögen würdest und da doch ja ein Grundinteresse dran hast, wie es für die ausgeht, dann würdest du bei dem Film überhaupt nicht am Ball bleiben. Du würdest abschalten und dir denken, was für ein Schrott, muss man schon sagen. Leider, ja. Ich fand die Idee an sich schon ganz witzig und der Trailer war auch ganz lustig, aber es ist schon so, auch wie der Trailer vermuten hat lassen, viel, viel Haut drauf Humor und einfach, wie gesagt, keine geistreichen Dialoge oder irgendwas. Insofern, ja, eher unter dem Durchschnitt. Leider. Tja, aber gut, so viel zu When in Rome.
Ja, dann mach ich mal weiter mit einem Film, der ja, ähnliche Aspekte aufweist, also tolle Darsteller und Geschichte, die, naja, Es geht um Bruchreif. Ich habe mir natürlich jetzt den Originaltitel nicht rausgeschrieben, aber bei uns heißt er Bruchreif. Ein toller Titel für einen mittelmäßigen Film. Wurde jedenfalls 2009 produziert, beziehungsweise wurde 2009 veröffentlicht, besser gesagt. Ist ein Krimi, ein bisschen Comedy drin. Ja, also im Kern irgendwie so Kriminalfilm im weitesten Sinne. Aber das Tolle ist eben, es spielt mit Morgan Freeman, Christopher Walken und William Macy. Also drei Leute, die ja schon sehr, sehr sehenswert sind.
Ja, wirklich.
Der Film selbst hat es nie in die Kinos geschafft, was aber jetzt so gar nicht unbedingt an der Qualität liegt, sondern vielmehr daran, dass irgendwie ein Studio oder der Produzent oder irgendwer ist pleite gegangen. Weiß ich jetzt aber gar nicht mehr so genau. Also jedenfalls hat es nie in die Kinos geschafft, gibt es aber seit ein paar Tagen auf DVD und zumindest in Videotheken. Ich glaube, das offizielle Release ist noch weit hin. Ist aber auch erstmal egal. Also, worum geht's überhaupt? Es geht um eine total simple Geschichte, die leider so simpel ist und vorhersehbar ist, dass sie dem Film wirklich nicht so gut tut. Die drei eben genannten Schauspieler spielen Wächter in einem Museum. Jeder dieser Wächter hat ein Lieblingswerk. Morgan Freeman und Christopher Walken haben so ein Gemälde, also der eine so ein Gemälde mit einer Frau am Strand, der andere irgendwie ein Gemälde mit einer Frau und ganz vielen Katzen. Und William Macy vergöttert irgend so eine komische Statue von so einem athletischen, ich weiß nicht was, Typen, halt irgendwie so ein Bronze-Ding.
Sag mal, den kenne ich doch.
Ja?
Aha.
Letztes Jahr irgendwann dann.
Was denn? Moment mal, hä?
Jetzt bei dem, gibt's ja bei dem athletischen Typen fällt's dir wieder ein.
Ja, natürlich, die Statue. Ich habe seitdem auch einen Fetisch für die Statue. Nee, hä? Das gibt's ja gar nicht. Den habe ich aber letztes Jahr schon gesehen. Ach so, aber 2009 hast du gesagt.
Ja, ja. Kommt ja hin.
Oh. Ja, weil wir haben ja gestern schon drüber geredet. Da hast du ja gefragt, ob den jemand kennt und das Cover. Weißt du was? Ich hab doch dran gesagt, ja, aber William Macy ist cool.
Ja, ja.
Da habe ich mir gedacht, ach ja, der war in dem Film so lustig, da habe ich an den Film gedacht. Das gibt's ja nicht, da muss ich nochmal nachgucken, wie der heißt und wo habe ich den gesehen? Seltsam.
Aber, na gut, okay. Ja, also, wie gesagt, diese drei Leute haben eben drei solche Lieblingsobjekte, die sie auch in ihrer Freizeit irgendwie, mit der sie sich auch in ihrer Freizeit beschäftigen. Also, so hat Morgan Freeman eben ganz viele Katzen bei sich zu Hause, ähnlich wie auf dem Gemälde, und malt sein Bild immer. Und Christopher Walken liest alles Mögliche über den Künstler und starrt stundenlang jeden Tag eben dieses Bild an. Und William Macy, eine sehr, sehr witzige Szene, wo er dann irgendwie nachts so durch die Räume geht und sich plötzlich entkleidet und so nackt neben der Statue steht und versucht, die Bewegung irgendwie nachzuahmen. Also alles soweit schon mal ganz lustig.
Die erzählen doch dann auch immer den Leuten irgendwie im Museum Zeug, das die gar nicht hören wollen.
Ja, ja,
und
das
kriegen doch dann auch Ärger mit den Führern.
Dann hast du dann da irgendwie die, irgendwie so eine Dame, die halt was über das Gemälde erzählt und dann kommt er rein und sagt, nee, das war jetzt
das
aber
war
nicht.
Eigentlich so und so.
Das war nicht 1700 irgendwas, sondern das war 2 Jahre vorher. Und das war auch nicht die Frau von dem, sondern die Freundin von dem. So Fakten, die du überhaupt nicht wissen willst eigentlich, aber... Mhm. Wie gesagt, die drei sind da in ihre Werke vernarrt und jetzt kommt es zum großen Problem für sie, dass eben diese Ausstellung, die in dem Museum seit 30 Jahren oder so vorhanden ist, dass die nun verliehen werden soll zugunsten irgendeiner neuen Ausstellung, die da eben reinkommen soll in die Räumlichkeiten. Und naja, das passt denen überhaupt nicht und so schmieden sie einen Plan, nämlich die Objekte zu stehlen. Und ja, von dieser Aktion, wie eben diese Gemälde entwendet werden sollen, um sie eben nicht nach Dänemark schicken zu müssen, sozusagen, davon handelt die ganze Geschichte. Aber es ist alles, ja, wie gesagt, sehr vorhersehbar und eigentlich so simpel, dass es ja schon wirklich schade ist, weil die Rollen selber und die Figuren selber sind eigentlich, finde ich, sehr, sehr nett geschrieben und sind, naja, durch die Schauspieler auch wirklich toll gespielt, aber Es gibt leider keine Überraschung und das schadet dem Film oder eben gerade so einem Krimi im weitesten Sinne doch erheblich. Mhm. Dennoch fand ich den Film so in Summe ganz nett. Also ich wurde schon ganz gut unterhalten. Aber ja, der Film eben ohne diese drei Charaktere wäre, oder eben ohne diese drei Schauspieler wäre also wirklich sehr, sehr mies. Und so gibt's eben schon noch ein paar witzige Stellen, weil einfach toll dargestellt.
Ja, die reißen da viel raus einfach.
Ja, aber insgesamt bleibt der Film halt echt hinter seinen Möglichkeiten. Also da hättest du mit ein paar irgendwie Wendungen in der Story und ein, zwei geschickt eingesetzten Gags mehr oder so, hätte man echt einen tollen Film draus machen können. Aber so, ja, in Ordnung im weitesten Sinne, tolle Darsteller, aber ja, muss man jetzt auch nicht unbedingt also, gesehen
wenn
haben.
Wenn man irgendwie die Darsteller mag, einfach irgendwann mal gucken.
Ja, aber also ich fand es halt schade, weil der Film sich halt so entwickelt, ja, hätte nicht sein müssen.
Es ist eigentlich eine echt coole Idee und wäre viel, viel mehr drin gewesen. Wirklich viel.
Ja,
ich meine, wenn du dir anschaust, wie Ocean's 11 oder sowas ein Feuerwerk an Witz und so ist.
Ja. Das hätte ja auch gar nicht so super übertrieben sein müssen, aber es ist eben alles so sehr linear und du weißt, die haben die Idee, aber das geht ja eh nicht, dann hat der nächste Idee, ach, das geht ja auch nicht und innerhalb von 10 Minuten weißt du eigentlich genau, was sie jetzt planen und wie es ablaufen wird und dass es irgendwie gut gehen wird und bla, also ja, das ist schon ein bisschen eintönig und ein bisschen langweilig. Also ja, dennoch bruchreif,
ja. Irgendwie sehenswert, aber trotzdem schade. Nachgeguckt. Ja. Auf Englisch heißt er The Maiden Heist.
Okay.
Und den gibt's in den Staaten schon irgendwie seit November auf DVD und gibt's seitdem auch im iTunes US Store.
Okay.
Ja, weil da kannst du die meistens ja leihen ab DVD-Termin und da habe ich den her gehabt. Das ist sehr abgefahren.
Ja,
überhaupt, ich habe ihn nicht mal am Poster erkannt gestern, das ist ja krass, ey.
Geguckt und direkt vergessen, aber das passt zu dem Film.
Scheint so, ne? Aber waren trotzdem keine verschwendeten 1,5 Stunden, würde ich sagen. Ja?
Nein.
Aber man merkt ungefähr das Niveau daran auch jetzt.
Ja.
Gut, ja, wunderbar. Also das war Bruchreif, / The Maiden Heist. So, einen haben wir noch.
Ja, wir haben noch einen deutschen Film zur Abwechslung mal wieder. Nämlich Vincent will mehr. Den habe ich gestern erst gesehen. Da geht's um eben Vincent, der. Wer hätte es gedacht? Der hat das Tourette-Syndrom. Also er hat immer wieder so Ticks, die ihm dazu bringen, Sachen rauszuschreien, die er gar nicht sagen will.
Oh,
und
okay.
Da ist er am Anfang gleich auf der Beerdigung seiner Mutter und er sitzt dann halt so in der Kirche neben seinem Vater und muss es halt immer unterdrücken und plötzlich rutscht ihm dann halt so irgendwie Fotze oder sowas raus und ja, dann geht er halt raus und ist total unglücklich mit sich selber und ja, und sein Vater, der ist halt sehr von sich überzeugt, der ist Politiker. Und wirft dem Sohn halt quasi vor, dass er an allem schuld ist. So grundsätzlich, er ist eine Null und er kann nichts und er ist der Depp. Und er will ihn dann abschieben in so einen Heim. Und als er dann in dem Heim ist, kommt er dann so.
Wie alt ist der dann?
Achso, der Vincent ist erwachsen, 27, glaube ich.
Achso.
Ja, okay. Und als er in dem Heim ist, kommt er eben zu einem zwangsneurotischen Mitbewohner.
Mhm.
Und der hat halt einen Sauberkeitsfimmel und malt den ganzen Tag nur Zinnfiguren an.
Okay.
Und, ja, das ist halt ziemlich witzig. Zum Beispiel liegen sie dann die erste Nacht eben im Zimmer, im Bett und der zwangsneurotische Kerl, der kann halt überhaupt nicht schlafen, weil er sich immer ausmalt, was der denn jetzt macht und ist halt so ganz aufgeregt, weil er halt nicht schlafen kann, weil der Vincent könnte ja irgendwie mit Schuhen rumlaufen oder irgend so was Schlimmes machen.
Oh Gott,
und,
ja.
Und der Vincent, der hat dann halt, kann auch nicht so richtig einschlafen und hat auch immer so Ticks und muss die halt unterdrücken und es hört sich dann halt immer so an. Ja. Und dann fragt der Zwangsneurotische, der übrigens Alex heißt, der fragt, onanierst du? Und dann sagt der Vincent, nein. Und der Alex glaubt ihm dann nicht und sagt, das muss vorher abgesprochen werden. Ja, und lauter so Kram. Passiert halt noch einiges Witziges mit diesem Alex. Und in dem Heim gibt es auch eine anorexische Dame, Mädchen namens Marie. Die ist irgendwie, also die ist halt magersüchtig und isst nichts und irgendwie kommt die an den Autoschlüssel von der Heimleiterin. Und den Vincent findet sie irgendwie von Anfang an toll und eines Nachts fragt sie ihn halt, ob sie mal mit dem Auto von der Heimleiterin eine Runde drehen wollen. Und dann, dann versuchen sie halt abzuhauen, aber der Alex kriegt es dann mit. Und droht ihn dann halt an, dass er das der Heimleiterin sagt und sie packen ihn dann kurzerhand einfach ein und nehmen ihn mit. Okay. Und ja, dann überlegen sie sich, wo sie denn hinfahren und der Vincent, der will halt schon immer ans Meer, weil er ein Foto von seiner Mutter hat, das irgendwo in Italien am Meer gemacht wurde. Und da fahren sie dann eben hin. Und also interessant wird es dann halt, als der Vater das mitkriegt. Und der hat dann aber nicht Angst um seinen Sohn, sondern Angst...
Der ist froh, dass er ihn los ist.
Nee, der hat Angst um seine Karriere als Politiker.
Ah, natürlich, ja. Okay.
Und ja, da fährt er dann, den dann hinterher und ja, versucht sie dann halt quasi ganz... Also quasi brutal einzupacken, aber die Heimleiterin findet es dann natürlich nicht gut, weil die sind ja krank und die muss man anders behandeln
nehmen,
und
klar.
Ja. Und
aber wie ist das so generell? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das geschickt gemacht durchaus witzig ist, aber ich finde eben so, was weiß ich, Tourette-Syndrom, Tick, Magersucht, sonst was, das ist ja alles jetzt nichts. Was jetzt so prädestiniert dafür ist, sich darüber lustig zu machen.
Nee.
Jetzt auf einmal, oder was?
Nein, also ich frage mich halt, wie das in so einem Film, ich meine, wenn da halt einer ein Tourette-Syndrom hat, dass das, könnte ich mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen so in naja, was ich so
ja.
Fremdschämt, dass man denkt, so, ey, also eigentlich da jetzt drüber lachen.
Nee, also da, es wird sich ja nicht einfach darüber lustig gemacht. Sondern es wird schon...
Es entstehen halt Situationen.
Ja, dadurch, genau.
Und die sind lustig.
Ja,
ne?
Ja. Nee, aber sowas ist immer so... muss halt geschickt gelöst werden.
Ja, das wird ja schon vielschichtig dargestellt. Also zum Beispiel am Anfang bei der Beerdigung, da ist ja schon klar, dass... Da lacht man eigentlich nicht, wenn dem in der Kirche halt das Ficken rausrutscht oder was es war.
Ja, ja, okay.
Und da merkt man dann schon, dass den Charakter das mitnimmt und ja, da wird man nicht zum Lachen verleitet. Andererseits...
Nee, also ist es nicht so platt, dass du eben durch irgendwie...
Genau.
Ja. Nee, okay, dann ist es...
Hätte ich jetzt aber auch nicht erwartet.
Nee, ich...
Deutsche Filme haben ja irgendwie immer Anspruch und so, ne?
Nein, aber das ist ja immer interessant bei solchen Filmen, finde ich, wie damit dann gearbeitet
wird. Ja,
so.
Klar. Habt ihr, ne, wie heißt der denn... Til Schweiger
gesehen. Wo ist Fred?
Wo ist Fred,
ja.
Den fand ich nämlich auch ziemlich klasse.
Ja. Und
da habe ich mir aber tatsächlich auch von manchen Leuten anhören müssen, ja, hier über Behinderte lachen oder was.
Ja,
das kann
aber
ich also nicht wirklich nachvollziehen bei dem Film.
Nee, also ich kenne ja relativ viele Behinderte, weil mein Vater eben an einer Körperbehindertenschule arbeitet. Und also Leute, die sich mit Behinderten auskennen, die können auch über den Film lachen. Oder
ja,
die viel
ja.
mit Behinderten zu tun haben. Von daher, ich glaube, das ist eher so dieses Kritikargument ist eher von Leuten, die halt denken, oh, Behinderte, das ist ja ganz was
Schlimmes. Ja, klar,
Schlimmes
und in Afrika verhungern die Kinder.
Ja, genau.
Schon klar, ja.
Ja.
Gut.
Ja. Der Film hat mich auch an Rain Man ein bisschen erinnert.
Ah, okay.
Ja. Also da wird es auch ganz gut ja dargestellt mit diesem Autismus. und auch von beiden Seiten beleuchtet, dass es halt einerseits schon witzige Situationen entstehen können und andererseits es natürlich schlimm ist.
Ja, ja, klar.
Ja. Den Hauptdarsteller, der den Vincent spielt, der Florian David Fitz, den kenne ich aus Männerherzen.
Ist aber nicht der Sohn von Lisa Fitz, oder?
Keine Ahnung.
Boah.
Hoffentlich nicht, egal.
Auf jeden Fall, den hatte ich bei Männerherzen eher so als, naja, 0815 Schauspieler irgendwie im Kopf, aber ich hätte ihm das echt nicht zugetraut irgendwie, dass er diesen Vincent mit den Ticks und so authentisch rüberbringt. Mhm. Das hat er echt gut hingekriegt.
Wie ist denn das so vom zeitlichen Ablauf von Anfang des Films, bis sie losfahren und dann, wo sie losfahren, bis zum Ende? In welchem Verhältnis steht das so zueinander?
Also das in der Gegend rumfahren ist schon das...
Ist der Hauptteil?
Das ist der Hauptteil, ja.
Ah, okay, gut.
Ansonsten haben sie das auch mit... Also ich finde, Roadmovies sind gern so relativ ähnlich so von der Handlung her so. Also
ja, doch.
Ziemlich kitschig, sie kommen dann irgendwo an, wo sie unbedingt hin wollten. Und
klar,
da
es gibt einen Streber, es gibt einen coolen, es gibt einen dicken und fertig.
Ja. Auf jeden Fall ist es hier halt nicht ganz so klischeehaft, also auch so, was die Liebe oder Beziehungen angeht. Es ist am Schluss halt nicht alles toll und nicht alles so, wie sich das die jeweiligen Charaktere wünschen, sondern es passiert halt alles ein bisschen anders, aber trotzdem irgendwie realistisch oder so, wie es auch hätte passieren können.
Mhm.
Und ja, wie es vor allem auch logisch ist und nicht irgendwie abgedreht, ganz komisch. Ja.
Klingt ganz gut.
Ja, klingt überraschend hochwertig irgendwie.
Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass es so gut ist. Also ich hätte schon gedacht, dass es gut ist oder gut sein kann, aber das hat mich doch positiv überrascht.
Ja, ich meine, es gibt ja, so sehr ich immer irgendwie schimpf, es gibt schon richtig gute deutsche Filme, so ist es nicht.
Ja.
Und ja, habe relativ wenig im Vorfeld davon gehört, aber so rein vom Instinkt her hatte ich mir fast gedacht, dass das auch schon so einer sein wird.
Ja.
Insofern, ja, schön. Mal schauen, ob ich da mal dazu komme.
Lohnt sich.
Gut, also das war Vincent will mehr. Serien lassen wir heute aus, auch wenn ich schon wieder stundenlang über Lost sprechen könnte. Daran wird es nicht scheitern. Ich hab noch ein kleines Eigenfeedback. Und zwar habe ich mir jetzt angeguckt, Chloe. Henning, was ist denn Chloe?
Ja.
Chloe, den Sebastian vor wie viel, 2, 3 Folgen oder so vorgestellt hat, habe ich mir jetzt auch angeschaut. Ist echt ganz gut. Mich hat der, und das ist jetzt wieder bezugnehmend zu vorhin bei den Trailern, mich hat der ein bisschen an diesen Entgleist erinnert, weil er eben ja doch auch so ein verworrenes Spiel zwischen den Charakteren ist, wo keiner so wirklich Bescheid weiß und der Zuschauer auch nicht, und dann gibt's irgendwie mal eine Wendung und hat so ein bisschen mit Intrige und so zu tun, hat mich von daher einfach ein bisschen dran erinnert.
Immer entgleist und kein Mensch weiß genau, worum es geht.
Der Film ist aber echt ganz gut. Wer hat ihn denn? Habt ihr ihn beide gesehen?
Ja, ich glaube schon.
Ich weiß schon.
Könnten wir jetzt einen beauftragen, der ihn sich angepasst hat.
Ja, mal schauen. Vielleicht, wenn ich es ganz verdrängt habe und ihn vielleicht wirklich noch nicht gesehen habe, dann scheint ja ein Film zu sein, den man doch gesehen haben sollte. Also
ja, doch schon.
Eventuell hole ich das dann mal nach.
Ansonsten, was ich sehr, sehr schön fand in Chloe, abgesehen von den Frauen. Es ist viel nackte Haut zu sehen, sei nochmal herausgestellt. Ich fand, die Musik war super eingesetzt. So speziell diese Stelle, als sie das Klavierkonzert von ihm besucht. Und das ist ja quasi nach einer relativ intensiven Szene. Und dann spielt er halt ein passendes Lied vom Soundtrack, aber es wird auf dem Klavier gespielt im Film. Das war sehr, sehr, sehr hübsch. Und was ich auch ich weiß gar nicht, ob du das noch so im Kopf hast, Sebastian, und zwar die erste Freundin von dem Sohn, die macht doch über Skype mit im Schluss.
Ja.
Und ich weiß nicht, sieht man die überhaupt mal außer auf diesem Skype-Bild?
Ich weiß,
ich glaube, sie ist vorher auch einmal kurz im Hause, das auf jeden Fall.
Also irgendjemand läuft da mal rum, aber ob das
genau, sie ist? Genau, danach läuft ja nochmal eine rum,
genau.
Das sind anscheinend unterschiedliche. Nee, auf jeden Fall, die da per Skype mit ihm Schluss macht, das ist die Hauptdarstellerin aus The Vampire Diaries. Fand ich auch ganz lustig, da das Gesicht wieder zu sehen. Und ja, was ich ganz schockiert war, als ich das dann gelesen habe, habt ihr vermutlich auch nicht gewusst, ich glaube, sonst hätten wir mal drüber gesprochen, aber während der Dreharbeiten musste Liam Neeson mal spontan weg, weil seine Frau einen Skiunfall hatte und ein paar Tage später ist seine Frau an den Folgen gestorben.
Oh, okay.
Voll krass. Habe ich überhaupt nichts von mitgekriegt irgendwie. Und dann hat er ein paar Tage danach ist er wieder zurück auf Set und hat in 2 Tagen die restlichen Szenen abgedreht. Ganz schön heftig, ne?
Krass.
Also da ist mir echt so ein bisschen die Spucke weggeblieben. Boah, naja. Das fand ich sehr irgendwie tragisch, weil gerade so den Film gesehen, ja, und dann abends nochmal geguckt, was gibt's denn da so an Trivia-Kram und dann so, boah, ist seine Frau auf einmal tot, voll heftig irgendwie.
Und dann irgendwie 2 Tage später direkt wieder so in normalen Alltag einsteigen.
Ja, ich weiß nicht, warum.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, Ablenkung oder schnell noch Verpflichtungen erledigen oder
irgendwas. Ja, ja, ja.
Kannst nicht sagen, aber heftig. Und weiß ich nicht, hat man eben jetzt während dem Film gar nichts angemerkt eigentlich. Ich meine, von der Rolle her war eh so, dass er immer traurig reingucken musste, so ist es nicht. Aber, naja. Liam Neeson, der kann halt auch was, ne?
Ja.
Gut. Sonst kein eigenes Feedback mehr? Oder hat jemand von euch Einspruch?
Nee.
Okay. No. Feedback, haben wir im Prinzip auch nichts Konkretes. Es sei vielleicht, können wir ja die Stelle nutzen, um zu sagen, wer jetzt letzte Woche wegen Lost gar nicht reingehört hat, die ersten 5 Minuten sind schon für alle ganz interessant. Vor allem ist für uns interessant, dass alle die ersten 5 Minuten hören. Das noch. Und ja, jetzt hätten wir theoretisch natürlich den oder die Gewinner des Gewinnspiels verkünden können, aber wir haben heute mal einen Tag früher aufgenommen. Das wird also erst morgen dann ausgelost. Das gibt's dann halt über die Shownotes und wir melden uns bei den Glücklichen oder dem Glücklichen. Sonst ja nichts mehr zu erzählen. Nee. Und wir kommen zum wichtigsten Punkt der Woche. Eigentlich wusste ich ja gar nicht, was ich überhaupt nehmen soll. Ich wusste schon, dass ich dran bin, aber
ja,
irgendwie...
Klar.
Ja, Henning. Wann haben wir uns mit dir auf den Termin für heute geeinigt?
Gestern?
Im Pad, ja, hier. So, und zwar habe ich jetzt ja quasi vorhin on the fly doch noch was gefunden. Ich habe jetzt nachgeguckt, der Film, den ich meinte, der heißt, auf Englisch heißt er Holy Man, auf Deutsch heißt er einfach nur Der Guru. Mhm. Wie gesagt, mit Jeff Goldblum und Eddie Murphy.
Ach, warst du vorhin? Ja.
Ja, zum Kaputtlachen der Film. Ich werde nur eine Szene gleich beschreiben, aber Jeff Goldblum spielt da eben so einen TV-Produzenten, der auch irgendwie am Ende ist und seine Karriere geht den Bach runter und der findet dann zufällig diesen Typen, der in Sandalen und weißen Leinentüchern über die Straße läuft. Und er rettet ihn vor dem Tod durch Überfahren und dann entwickelt sich eine wunderbare Freundschaft.
Herrlich.
Eddie Murphy spielt den eben und der verbreitet einfach so eine Botschaft der Liebe und des Friedens irgendwie und der sagt dann mal über jemanden, der ihm irgendwie nicht wohlgesonnen ist, einfach in die laufenden Fernsehkameras dann, wenn ihr den trefft, diesen Menschen, dann geht einfach zu ihm hin und umarmt ihn und sagt ihm, dass ihr ihn gern habt. Der ist eigentlich nur auf der Suche nach Liebe und bitte gebt ihm das doch mal. Und das ist zum Kaputtlachen, weil dann halt wirklich Leute hingehen und dann so ein richtig stämmiger, fetter Crew-Mitarbeiter gegen den du dich halt nicht wehren kannst, geht dann zu dem Typen hin und umarmt. Er ist halt in Rage und regt sich nur noch auf. Eigentlich ist es sehr, sehr lustig. Nee, und also der Film ist wirklich insgesamt zum Kaputtlachen, ist wirklich nichts besonders Gutes. Das sage ich gar nicht. Hat auch katastrophale Bewertungen und so, aber ist irgendwie auch durch die Darsteller so liebenswert, fand ich einfach, dass ich mich herrlich amüsiert habe. Und deshalb meine Empfehlung für diese Woche.
Gut.
Ja. Tja, dann hoffe ich mal, ihr hattet wieder Spaß und kommt mal auf die Webseite watch-th.es. Lasst einen Kommentar da. Diesmal leider nicht mehr mitgewinnen. Vielleicht bald wieder. Mal schauen. Und ansonsten hören wir uns nächstes Mal. Schaut nicht zu viel Schrott. Bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Ja, mal gucken. Da haben wir Schnauben.
Töre.
So.
Was hast du gerade gemacht?
Was? Ich?
Ja.
Mich geschneuzt.
Das war jetzt aber ein anderes Verb als gerade eben.
Schnauben. Sagt ihr das nicht?
Nee. Nee.
Ach, es ist immer wieder lustig. Zum wichtigsten Punkt der Woche. Gleich mal umsetzen bei der Gelegenheit. Schneiden. Es ist irgendwie 2 oder 3 Tage schon her, dass ich es durchgespielt habe und ich bin immer noch depressiv wegen dem Ende.
Oh,
es ist nicht zufriedenstellend.
Das ist echt übel. Nee, es ist schon zufriedenstellend irgendwie, aber es ist viel zu melodramatisch irgendwie. Ich weiß nicht, ich spoilere euch jetzt lieber nicht, weil es ist echt selber spielend. Also die Story ist unfassbar gut.
Boah, entgleist. Schön irgendwie so ein Heimfilm mit einer Bahn, die vom Gleis springt. Nee, das habe ich jetzt nicht gesucht. Verdammt, ich wollte jetzt einmal...
Es toll und clever vor,
derailed, das stimmt aber. Mit Jean-Claude Van Damme. Vielleicht soll ich den erstmal gucken.
Yeah. Der ist bestimmt viel besser.
Er hat auch 3,4 von 10. Das ist
aber gut. Habt ihr mal von dem neuesten Film von Van Damme gehört? Wie hieß der irgendwie? Nur noch V oder Van Damme einfach oder
keine
so?
Keine Ahnung.
Der muss angeblich richtig gut gewesen sein. Fand ich ganz erstaunlich. Also da haben irgendwie ganz viele gesagt, so ja, da es ist authentisch und echt und irgendwie, also das war ganz seltsam, dass den alle richtig gut fanden.
Doch, Entgleist kenne ich.
Kennst du?
Das ist Überfall im Hotel oder was war das?
Ja, ja. Genau.
Ja, ja, nee, aber der stimmt, der war echt richtig geil, aber habe ich auch schon... Ja, schon eine Zeit lang.
Ansonsten hier. Kannst du auch einfach Chloe angucken. Ich meine, geiler Lesben-Sex. Voll ab.
Ja, super. Mir fällt gerade in der Besetzungsliste von Entgleist auf, dass Xzibit mitspielt. Und zwar...
Ja, der spielt irgend so
einen Gangster. Der spielt einen Gangster namens Dexter.
Okay.
Aber bei Chloe, der war schon sehr verworren. Ne? Also, ich weiß nicht, der...
Ja.
Ich hab gedacht irgendwie, dass es ein komplexeres Auflösungsschema noch geben wird, als es dann im Endeffekt eigentlich war. Aber nee, er war auch echt. War
hast
echt
du denn also hast du vorhergesehen, dass das eben so ist?
Hallo, ich habe ihn noch nicht gesehen.
Ja, ich sag ja.
Wir können es auch gleich im Chat oder so, wenn du keine Möglichkeit siehst, das ohne Spoiler zu
verraten. Also das ist ja das, was ich auch schon als ich es erzählt habe, gesagt habe, dass da eben eine Wendung passiert, die man jetzt nicht unbedingt gedacht hätte.
Nee, also das, was ist dann im Endeffekt, nee, das habe ich eigentlich gar nicht so gesehen. So, und Henning, was machst du jetzt heute Abend? Du gehst auf den Switch.
Switch.
Mit deinem Spindel.
Mit meinem Spindel.
Ja. Ja. Aber davor schnaubt der nochmal.
Ja. Klar. Echt, ey. Ihr redet doch so komisch, lasst mich da.
Ob der Henning seine Schnaubtücher im Portemonnaie hat?
Klasse. Hey, ich bin hier
aber, nicht unter, ja, was? Wo wir schon dabei sind, was habt ihr so an?
Ein Ärzte-Fanclub-T-Shirt. Das hättest du auch haben können, aber du warst ja lieber in der Uni.
Fuck. Ja, klar, unbedingt. Ich war voll geil. Ich hab gedacht, yeah, Uni, scheiß auf die Ärzte. Zum Kotzen, naja. Dafür habe ich meinen geilen Dama-Pulli wieder an. Das war echt stark bei der Post gestern. Ich bin halt quasi mit dem Paket hin, hab's da dann zugeklebt und dieser Zuklebeschalter, der ist mit so, dass wenn du dort stehst, dann stehst du mit Rücken zu den Tresen, ja, wo die Leute dann sind. Das heißt, der hat die Rückseite gesehen, wo das Dama-Logo drauf ist. Ja. Dann gehe ich hin und dann grüßt er mich mit Namaste. Herrlich.
Nö, ich muss jetzt abwaschen.
Ich muss abwaschen. Jetzt Steine kaufen.
Ein bisschen Gartenpflege betreiben oder was?
Gartenbahn aufbauen. Also,
okay.
Ja.
Ah, okay.
Dann kann ich auch einen Film machen, der entgleist heißt.
Ja, ich mache jetzt erstmal Pizza.
Ach, ja, mal was anderes. Mit Spätzle drauf.
Nee, ist mir glaube ich jetzt zu umständlich. Das mit Spätzle drauf mache ich auch eigentlich nur, wenn quasi noch so ein Mini-Rest Spätzle über sind, die sich nicht lohnen, dass du Spätzle draus machst. Dann, und dann halt einmal, weil ich eben mal ordentlich was draufschreiben wollte.